Ja, hallo, wunderschönen guten Tag. Ihr seid wieder mal im richtigen Sender, Radio X, zur richtigen Uhrzeit, die richtige Sendung. Umweltmagazin mit Greenpeace-Gruppe in Frankfurt. Wir haben heute ein Thema, das in Anbetracht des sich jetzt abzeichnenden Sommer, Hochsommer, den wir schon fast haben, das Wetter zumindest toll, ihr werdet euch jetzt demnächst auch wieder auf die Socken machen, in die Parks, ans Mainufer und so weiter. Und sicher, hoffe ich mal, manche mit Erschrecken feststellen, was da so alles an Unrat, Müll, Gerümpel herumliegt. Unsere Sendung heißt Frankfurt liegt am Meer, wie wir die Ozeane mit Müll versorgen und was wir dagegen tun können, Schrägstrich eigentlich müssen. Ja, Frankfurt liegt am Meer. Zumindest gibt es eine direkte Verbindung über den Main, das wissen ja wahrscheinlich die meisten von euch, teilweise auch über die Nidda, kann man mit Schiffen und Booten in den Rhein und drüber hinaus in die Nordsee gelangen. Wer mutig und ausdauernd genug ist, kann das ja auch schwimmend versuchen. Das ist ganz einfach. Ihr legt euch in den Main und dann die Strömung die mitnehmen lassen. Ihr müsst nicht euch anstrengen und gegen die Strömung schwimmen, ihr werdet mitgenommen. Ja, aber keine Mut benötigt und auch genügend Ausdauer besitzt der Müll, der diesen Weg nimmt. Wie das geschieht, welche Auswirkungen diese zunehmende Müllflut hat und was wir dagegen tun können und müssen, darüber wollen wir in der heutigen Sendung sprechen und selbstverständlich auch darüber, was wir alle selber tun können und wie sich das auf Frankfurt auswirkt. Meine Gäste im Studio sind heute die Rosemarie Heilig. Sie ist die Umweltdezernentin in der Stadt Frankfurt. Hallo Rosemarie, schönen
Hallo.
Tag. Und die Ingrid Ahrens, die kennt ihr ja schon vielleicht aus unseren anderen Sendungen, die immer ein Hörsenster waren. Sie ist die Meeresfachfrau der unserer Gruppe, Greenpeace-Gruppe hier in Frankfurt. Hallo Ingrid.
Hallo Otto.
Gut, und mein Name ist Otto Gebhardt. Ich versuche das mal zu moderieren. Rosemarie, zu Beginn der Sendung mal zwei, drei Sätze über dich als Person, wer du bist, was du machst, wo du herkommst, wie auch immer, was dir so einfällt.
Ich hoffe, ihr habt genug Zeit. Also erstmal entschuldige ich mich für meine Stimme. Ich bin seit gestern etwas erkältet, aber ich gebe mir Mühe. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich bin, ja, seitdem ich Biologie studiert habe, eine Ökologin, so würde ich mich bezeichnen, und habe jetzt nach sehr, sehr vielen verrückten Stationen in meinem Leben, unter anderem auch bei Umweltorganisationen natürlich, bin ich Dezernentin in Frankfurt für Umwelt und Frauen, was ich jetzt im Umweltbereich schon 5 Jahre mache. Und aktuell, brauchen wir jetzt gar nicht auf meine Vergangenheit einzugehen, ist natürlich das Müllproblem, so wie ihr es jetzt auch für die Sendung aufgenommen habt, wirklich ein ganz massives. Aber dazu vielleicht auch noch später mehr. Also es ist auf jeden Fall ein Thema, was uns sehr unter den Nägeln brennt. Und Otto, weil du gesagt hast, Mainufer, vielleicht haben einige gesehen, dass wir eine Kampagne starten, die heißt Clean FFM, wo wir versuchen, die Bevölkerung dazu anzuleiten, in diese auffälligen Müllbehälter doch wirklich ihren Müll reinzuschmeißen.
Ingrid, kurz zu dir noch.
Ja, also ich bin seit rund 10 Jahren bei Greenpeace ehrenamtlich. Und wir haben jetzt das große Thema Plastikmüll und Müll überhaupt. Seit letzten Sommer, da war ja auch die Beluga hier. Wir hatten tolle Veranstaltungen und haben ganz viele Leute getroffen, haben 8000 Unterschriften eingesammelt. Und ich hoffe, dass das Thema langsam sich mal ein bisschen breit macht in der Öffentlichkeit. Aber wir sind noch nicht am Ende und es geht immer fleißig weiter.
Sehr schön, ja. Rosemarie, wie stellt sich denn diese in Klammer Müllsituation in Frankfurt dar, aus eurer Sicht, aus Schichtung der Stadt, Umweltdezernat?
Also ich gehe mal nur auf die Kosten ein, die nur das Grünflächenamt, also nicht die Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH, die in Frankfurt jeder kennt, die FES, sondern nur das, was das Grünflächenamt in den grünen Anlagen einsammeln muss. Das bedeutet für uns Kosten in Höhe von 2 Millionen Euro jedes Jahr. Wir sind also nur hinterher bei den Menschen, warum wir wissen nicht, wieso sie ihren Müll nicht in die aufgestellten Müllbehältnisse schmeißen, sondern wir sind hinterher und versuchen, dieser Situation Herr zu werden. Wir haben eine Studie mit anderen Städten zusammen gemacht, die genau die gleiche Situation haben, überall in den Großstädten, aber sicherlich auch in den kleineren Städten. Ist es leider so, dass das Angebot von den Müllbehältnissen nicht angenommen wird. Wir haben dann gesagt bekommen, ja, eure Müllbehälter sind zu klein. Jetzt stellen wir mal größere auf mit der Hoffnung, dass das etwas bringt. Also die Situation ist einfach, um es ganz gerade herauszusagen, miserabel. Das Verhalten der Bevölkerung ist schlecht. Also
war das schon mal besser? Ich meine, das wird ja allgemein so ein bisschen konstatiert, dass wohl das, es wird immer behauptet, Deutschland wäre Vorreiter im Umweltschutz oder wie auch immer. Aber es gibt inzwischen wohl auch immer, was weiß ich, Studien oder Hinweise darauf, dass sich das verschlechtert hat, wieder das Umweltbewusstsein zurückgegangen ist.
Genau, das ist mein Anliegen. Das, denn auch den Müll einfach in die Pampa zu schmeißen, bedeutet ja, ich habe kein Umweltbewusstsein. Dass das ein ganz starkes Indiz dafür ist, würde ich als Umweltdezernentin so sehen. Also muss ich konstatieren, dass die vermeintlich umweltfreundlichen Deutschen so umweltfreundlich gar nicht sind.
Du hattest diese Studie angesprochen, diese Littering, Merkmale, Ursachen und Prävention. Littering bedeutet eben Wegwerfen von irgendwelchem Müll, ohne ihn ja sachgerecht oder wie auch immer zu entsorgen. Da wurden 900 Probanden in Frankfurt und Berlin befragt, waren insgesamt, glaube ich, 10 Städte in Deutschland plus Wien. Und welche Ergebnisse hat denn diese Studie gebracht? Ich meine, wir brauchen das jetzt nicht bis ins letzte Detail, aber vielleicht so ein grober Überblick.
Ja, man muss einfach sagen, dass das Verhalten des Litterings quer durch alle Altersstufen, quer durch alle Bevölkerungsschichten geht. Also nicht etwa die Oma, die gut erzogen meint zu sein, die schmeißt durchaus auch den Müll einfach weg, wie beobachtet wurde. Und es sind auch Kinder und Jugendliche. Also wir haben da leider einen Trend, der sich verstärkt hat. Und es ist natürlich eine Gruppe, die schon bei den Jugendlichen zwischen 20 und 35 ungefähr, da ist es am allerstärksten. Aber was ist der Grund? Der Grund ist Unachtsamkeit und Faulheit.
Ist es vielleicht auch ein Unterschied, welchen Müll man jetzt wegwirft? Also zum Beispiel Zigaretten, das ist vielleicht dann einfach auch unbewusstes Handeln. Zigarette ist aufgeraucht, ja, ach, gerade nichts da, schmeiße ich auf den Boden. Die geht ja schon, wird ja schon 0,nix irgendwie sich auflösen. Denkt man ja. So, und größere Dinge, vielleicht schmeißt man dann die eher in einen großen Mülleimer. Oder gibt es da einen Unterschied zwischen, wie gesagt, zwischen den einzelnen Müllsorten?
Den Unterschied scheint es nicht zu geben, denn wir haben auch eine, wie wir denken, eine ganz witzige Kampagne gemacht. Wir haben vor dem Opernplatz ein Wohnzimmer aufgebaut, eine Couch mit einem Fernseher und einer Frau und ein Herr. Der Mann guckt Fußball, die Frau macht sauber.
Was gucken Männer sonst?
Genau, was machen sie morgen wieder? Ist auch wunderbar, ich hoffe, die Eintracht gewinnt. Okay, Scherz beiseite. Wir haben also dieses Wohnzimmer da aufgebaut, einfach um zu sagen, bitte, macht es doch wie zu Hause. Zu Hause würdest du auch keine Kippe auf den Boden schmeißen und beim Teppich ausdrücken, ja. Und wir haben dann diese Szene gespielt, dass der Mann eben, wie gesagt, er sitzt auf der Couch und die Frau saugt, ja, und dann geht einer vorbei, also ein Mensch, der den Opernplatz als Weg zur Arbeit, von der Arbeit irgendwie nutzt, wie auch immer. Und er schmeißt seine Tüte, also Verpackung, ne, Brötchen gekauft und ist ja jetzt leer, in das Wohnzimmer. Schmeißt es einfach in das Wohnzimmer und haben noch andere so Situationen. Am Mainufer, ein junger Mann muss seine Blase entleeren. Wir haben da ein schönes Bad aufgebaut und eine junge Frau badet da, ne? Ja. Und der pinkelt ihr ins Wasser. Und also so einfach, um das aufmerksam zu machen. Und diese Filme laufen in den Kinos, die laufen an den S- und U-Bahn-Stationen. Um so, und ist halt die Frage, was macht man da? Also man wird natürlich immer gefragt, muss man nicht mehr Ordnungskräfte Kipper wegschmeißen? Was meinst du, was kostet es, Ingrid, in Frankfurt? Es gibt einen Ordnungswidrigkeitskatalog
dazu. Also
man
muss sagen, die Ingrid wohnt in Oberursel, deshalb jetzt die provokante Frage.
Ist in Oschel alles sauber?
Wahrscheinlich nicht.
Ja, aber Ingrid, hast du Vorstellung, was es kostet, eine Kippe wegzuwerfen?
Ich weiß nicht, 20 Euro?
Nee, 80.
Oh.
Ja, richtig viel. Ja, und Kaugummi kostet 40 und so. Also der Bußgeldkatalog, der ist schon relativ hoch. Und wir haben ja so eine Kampagne mal gemacht. Also diejenigen, die schon länger in Frankfurt wohnen, leben, wissen das. Das war so vor 15, 20 Jahren haben wir das versucht mit Plakaten und auch tatsächlich mit den Ordnungswidrigkeiten. Mhm. Das hat genauso wenig gefruchtet. Ja, es ist wirklich eine Behavior, ein Verhalten zu beobachten, wo mir wirklich auch die Antworten darauf fehlen, das sage ich ganz ehrlich. Wenn ich jetzt hier sitzen würde, dann hätte die Antwort hätte ich gar nicht kommen brauchen. Mhm. Ich würde ganz gerne wissen von den Hörerinnen und Hörern, Otto, kann man sowas auch machen, was ist eigentlich los mit euch? Warum schmeißt ihr den Müll einfach in die Pampa? In den Main oder sonst irgendwo hin.
Ich greife das mal auf. Wir suchen ja, ich hoffe ja immer mal auf so ein bisschen auf ein Feedback von der Radiosendung. Wir haben ja unsere E-Mail-Adresse für eventuelle Rückfragen, Anregungen zu der Sendung und so weiter. info@greenpeace-frankfurt.de. Wenn ihr dazu jetzt zu der Sache gerade, was die Rosemarie sagte, irgendwas mitteilen wollt und schickt uns das, ich würde es dann an dich weiterleiten und dann vielleicht können wir dann wirklich den großen Stein ins Rollen bringen. Wobei, ja, man muss mal abwarten, wie sich das entwickelt. Rosemarie, die Stadt hat jetzt auf eigene Initiative oder hat eine eigene Initiative auch gestartet mit einem Online-Fragebogen, Studie Sauberes Frankfurt. Das war jetzt erst vor ein paar Wochen. Gibt es denn da schon Ergebnisse?
Ja, es haben erstens unheimlich viele Leute dran teilgenommen. Das heißt, das Thema ist wirklich virulent. Die Leute wollen darüber reden. Sie wollen auch mitteilen, was sie darüber denken. Es haben sehr, sehr viele mitgenommen. Wir haben jetzt eine Karte gepixelt sozusagen. Wo ist es am auffälligsten, in welchen Stadtteilen?
Und wo das kann man sich die angucken?
Die werden wir im Umweltausschuss in dem nächsten dann
gibt's
auch zeigen.
Gibt es Internet zum...
Noch nicht. Wir sind jetzt gerade am Auswerten, weil okay. Es ist ja jetzt gerade erst rum. Aber wir werden das natürlich veröffentlichen und hoffen, dass die Zeitungen das auch abdrucken. Aber das Interesse auch bei den Zeitungen ist relativ groß. Wir werden es natürlich auf unserer Homepage, Umweltamt und die Stabstelle Sauberes Frankfurt, werden das veröffentlichen, auch im Internet.
Was jetzt nochmal meine Frage mit den Ergebnissen. Ich habe an der Umfrage teilgenommen und ich habe gesehen, was da so alles abgefragt wird. Da waren dann Sachen dabei, wo ich dachte, also ich denke schon, dass ich mit dem Müll verantwortungsvoll, in Anführungszeichen, Fragezeichen, umgehe. Aber da waren dann Sachen dabei, denke ich mir, das stört mir jetzt eigentlich nicht. Zum Beispiel, wenn am Garten an so einem Bauzaun ein Plakat für ein Konzert oder irgendwas, Theateraufführung, Zirkus, weiß der Henker was, das stört mir jetzt eigentlich weniger. Aber das war ja eben auch eine Frage dabei. Gibt es also, was du jetzt im Moment schon sagen kannst, eine Tendenz zu sagen, die Art von Vermüllung akzeptieren die Leute mehr, jene weniger oder... Ist das noch in der Auswertung?
Also ich glaube, das, was sie am allerwenigsten akzeptieren, ist, wenn es irgendwo größere Müllberge gibt. Ne? Einer stellt einen Karton ab und irgendwie aus Geisterhand gesellt sich ein Kühlschrank, ein Fernseher, ein ausgedienter Computer und sowas dazu.
Reproduktionsrate von Müll.
Genau. Und das ist ja das, was unsere Stabstelle Sauberes Frankfurt mit Frau Gabriel immer besonders und zwar täglich beschäftigt, nämlich, dass wir dann Meldungen bekommen von Anwohnerinnen und Anwohnern, die uns dann bei uns anrufen oder eine Mail schicken und sagen, hier ist schon wieder ein Haufen vor der Tür. Das ist das, was am meisten stört. Und stören tut natürlich auch, wenn Straßen, Abgänge zu den U-Bahnen, wenn man an der Haltestelle an der Busstation steht oder so und wenn es da auch vermüllt ist, das ist auch etwas, was ganz stark stört.
Ihr habt da auch im Umweltdezernat ein Umwelttelefon, wo sich Leute, kannst du mal die Telefonnummer vielleicht kurz durchgehen?
Oh, die habe ich nicht auswendig, da müssen wir gleich mal kruscheln.
Na versuche ich, habe es mir nämlich aufgeschrieben.
Otto, wunderbar, hilf mir.
Gerne. Das ist die 212, das ist so die städtische Nummer, 212-391-00 und das ist das Umwelttelefon vom Umweltamt.
Okay. Richtig.
Ingrid, Greenpeace war ja im Mai 2016 mit ihrem, ich weiß nicht, wo man sagt, ihrem, seinem, wie auch immer, ihrem...
mit unserer
mit Beluga. Nein, unserem, ich bin der neutrale Moderator, ich darf das nicht sagen, du darfst es sagen, okay. Mit dem Kampagnenschiff, mit der Beluga 2, auf mehrere Flüsse in der Bundesrepublik unterwegs, unter anderem eben auch mein, du hast es ja vorher schon mal andeutet. Worum ging es denn da genau bei dieser Aktion, Aktivität und welche Ergebnisse sind da zutage getreten?
Das ganze Thema hieß eben Welle machen für die Umwelt und die Beluga war 2 Tage in Frankfurt. Heute ist sie übrigens gerade wieder losgesegelt nach Schottland. Und wird da eben vor der Küste mal schauen, wie es da so aussieht.
Auch und unter dem Thema
auch
Müll
Plastik,
zum Thema.
Ja. Ah, okay. Plastik und Mikroplastik natürlich, was ganz besonders schwierig ist. Ja, die Beluga hat eben auch ein Labor im Keller in ihrem Bug. Und da wurde dann auch schon gleich analysiert, was alles so an unterschiedlichen Mikroplastikteilchen und Partikeln im Rhein, Main, Donau überall entdeckt worden ist. Und das ist wirklich gravierend, weil also in 80% aller Proben wirklich schon Mikroplastik vorhanden war. Und Mikroplastik ist ja besonders gefährlich für Fische, die das dann zu sich nehmen und dann eben auch andere Fische werden dann wieder gefressen. Also es gibt da eine Kettenreaktion und letztendlich landet der Fisch dann auf unserem Teller und da eben, das ist das Problem. Das Ärgerliche an der Sache ist eben, dass die Lobby, die Fischereilobby so stark ist, dass man da eigentlich sehr schwer was machen kann. Und deswegen haben wir eben unsere Kampagne darauf ausgerichtet, ganz viele Unterschriften zu sammeln und an die Umweltministerin Barbara Hendrick zu schicken und ein Verbot für Mikroplastik und Plastik insgesamt, Mikroplastik in Kosmetika zu erwirken. Und 8000 Unterschriften sind allein an dem Tag zusammengekommen. Wir hatten ja diesen GATT in 70 Städten auf einmal und da hatten wir natürlich unheimliche Resonanz. Die Bevölkerung weiß von dem Thema, aber sie nimmt es nicht richtig an. Weil wahrscheinlich ist der Mensch so darauf ausgelegt, dass er denkt, naja, gut, das bisschen macht jetzt auch nichts oder ich habe das wohl nicht bei mir in meinem Badezimmer. Aber wir haben dann so große Plakate auch gehabt, da konnte man dann sehen, was es überhaupt so für Kosmetika gibt und wo überall dieses Mikroplastik drin ist. Also wir haben dann auch gesagt, jetzt schmiert man sich irgendwie schon Plastik ins Gesicht. Und
Statokokenmaske, die Plastikmaske.
Ja, und jetzt haben wir eben, also deswegen haben wir jetzt Mikroplastik hier als Hauptthema eben noch das ganze Jahr. Wir haben Nivea angeprangert, weil Nivea, diese reine Marke, ja jetzt auch, da wurde auch entdeckt, dass sie zwar gesagt haben, wir haben keine Perlen mehr in unseren Kosmetika, aber eben Gele sind noch drin, also das sind ja auch Kunststoffe.
Und das sind die Nanopartikel wahrscheinlich.
Ja, drin, oder? Genau. Und das zum einen haben die das im Shampoo, da wird es dann natürlich gleich rausgewaschen und das Dumme ist eben, dass die Kläranlage diese mikroskopisch kleinen Partikelchen nicht rausfiltern können und dass sie dann einfach so ins Meer gelangen.
Ja, da gibt es ja wohl Diskussionen inzwischen in dem Bereich mit den Kläranlagen, dass eine vierte Reinigungsstufe eingeführt werden soll. Inzwischen, was gibt es biologisch, chemisch?
Ist Augenwischerei, weil der Klärschlamm, da setzt sich da dieser Mikroplastik fest und dann wird er nämlich hinterher als Düngung wieder benutzt und landet dann auf den Feldern somit im Grundwasser und ist wieder da, wo er jemals war.
Ja, das ist eigentlich das Erschreckende. Ich meine, es gibt da jetzt Studie, was ich in der Vorbereitung auf die Sendung gelesen habe, zum Beispiel der Marianengraben, das ist die tiefste Stelle in den Weltmeeren, 11.000 Meter. Selbst dort in diesen Sedimenten findet man schon chemische Rückstände, was ja letztendlich auch mit Plastik zu tun hat. Weil du das vorher mit der Beluga erzählt hast, ich fand es ja auch erstaunlich bei dieser Geschichte. Die lag ja da einen Tag oder so am Kai und am Main und dann gibt es ja immer zwischen den Schiffen und der Kai-Mauer so eine kleine Stelle, wo sich dann das Wasser und das alles sammelt. Was sich da innerhalb dieser kurzen Zeit an Rückständen angesammelt hat, das war schon absolut faszinierend.
Ja. Ich habe es ist ein kleiner Film, den wir da gedreht haben und den habe ich auch in der Schule letzte Woche gezeigt. Ich hatte einmal die 5. und 6. Klasse war es, glaube ich, und dann noch eine Jahrgangsstufe etwas höher. Und die haben schon auch das gleich festgestellt und haben sich gewundert, dass innerhalb von 2 Stunden zwischen Kaimauer und dem Schiff, also 1 Meter Breite, dass sich da so viel Plastik ansammeln kann.
Ja. Ja, man muss sich nur mal die Stauwehre da angucken, in Offenbach oder in Griesheim. Ich meine, diese Strudel, die halten das eine Zeit lang fest, aber irgendwann geben es die auch frei. Ich meine, zu dieser Verschmutzung, ich habe da noch eine ganz interessante Zahlen gelesen, dass mehr als ein Drittel der im Meer lebenden Organismen verzehren Müll, nehmen das also als Nahrung zu sich, und 31% der Arten besiedeln den Müll, also irgendwelche Biofilme etc., und 30% verstricken sich darin. Das heißt, dass nahezu 100% der Lebewesen oder Organismen in den Meeren irgendwie mit dem Müll zu tun haben, in irgendeiner Form.
Ja. Es ist ja nicht so, dass sie den Müll nur aufnehmen, sondern entweder, also er kann nicht verdaut werden und dann sterben die halt bei vollem Magen. Ja, das ist
verhungern
die eine Sache.
Mit vollem Magen, genau.
Oder eben bei den Basstölpeln, das hatten wir jetzt auf Helgoland gerade so eindeutig gesehen, eben, dass diese Vögel ja diese Plastikteilchen aus dem Meer rausfischen und dann ihre Nester mit bauen. Und die Jungvögel verheddern sich dann in diesen Schlingen und hängen da manchmal jahrelang an der langen Anna. Das ist dieser rote Kalksandsteinfelsen. Und das ist so schrecklich und so schockierend.
Welche Art von Müll wird denn da überwiegend entsorgt? Was ist das? Gibt es da nur, was weiß ich, nur so kleine Müllteilchen, dass jemand mal einen Coffee-to-go-Becher wegschmeißt oder
Nein, also es ist zum großen Teil auch Fischereimüll. Also das heißt, das ist ja eine andere Sache, aber das ist auch ganz verheerend, dass eben diese Menschen, Seeleute, die also das Meer brauchen, um darauf zu fahren, um den Fisch zu fangen, ihren Müll über Bord werfen. Dass sie Netze über Bord werfen, weil sie sie an Land entsorgen müssten für teuer Geld. Was eben, ja, und lassen bei Nacht und Nebel dann einfach diese Netze über Bord gleiten. Und es gibt zum Beispiel die Stellnetze, die sich dann im Meer aufrichten und die dann Fische fangen. Und wenn diese Netze voll sind, dann kippen die Stellnetze um, die Fische verwesen und die Stellnetze stellen sich wieder hin, sodass wir also ganz, ganz viel Raubbau mit dem Meer auch in dieser Weise tragen.
Rosemarie, nochmal an dich eine Frage, jetzt so langsam zum Ende vom ersten Block. Was geschieht denn eigentlich mit dem Müll in Frankfurt?
Ja, also wir wissen ja, dass wir alle 4 Tonnen vor der Tür haben. Eine Tonne für den sogenannten Verpackungsmüll, grüne Punktmüll, eine Papiertonne, eine Biotonne und dann den Restmüll. Und das Auftrennen, das funktioniert relativ gut in Frankfurt, wofür ich jetzt nur genau die Zahlen auch habe. Aber auch in Frankfurt sind natürlich der Plastikverbrauch total gestiegen. Also insgesamt wissen wir ja, dass im letzten Jahrhundert 1,7 Millionen Tonnen ungefähr im Durchschnitt an Verpackungsmüll aufgetaucht ist. Und seit 1989 waren es schon 100 Millionen. Und die jüngste Zahl, die ich hier präsentieren kann, stammt von 2012, da waren es 288 Millionen Tonnen. So. Also das muss man sich mal vorstellen, dass es einfach ein rapides Wachstum ist. Aber ich möchte auch noch mal sagen, bevor ich sage, wo es landet. Ja. Plastik ist ungeheuer vielseitig, formbar. Ist es leicht, ist es farbenfroh, ist es transparent. Das begleitet uns das ganze Leben vom Schnuller bis zum Urinbeutel, habe ich mal in einer Veranstaltung gesagt. Und das muss uns auch klar sein, wenn wir jetzt darüber reden, wie kriegen wir das in den Griff. Ich war jetzt vor 4 Wochen kurz im Klinikum und dann kommt die Schwester rein und will dir eine Spritze verpassen. Das Erste, was sie macht, sie zieht sich Handschuhe an. Ja? Mhm. Dann kriegst du eine Spritze, wieder auch aus einem bestimmten Plastikmaterial. Dann kriegst du eine Infusion, die hängt auch an einem Plastik. Also was alleine in dem Krankenhausbereich, was ich da sozusagen als Patientin 5 Tage lang produziert habe, das war unglaublich. Ja. Mhm. Und wenn man sich den Bereich alleine anschaut, das ist einfach eine immense Flut. Und da ist eine wirklich richtig große Aufgabe, die da auf uns zukommt. Und ich habe in der letzten Veranstaltung zum Unwillen vieler der anwesenden Gäste im Gallus-Theater gesagt, mir ist es lieber, die Plastiktüte landet in unserer Müllverbrennungsanlage als im Meer. Und dahinter stehe ich auch, weil diese Abfallverbrennungsanlage,
also
die haben wir sehr aufwendig
saniert. Also du plädierst dafür, dass man das eher in die Restmülltonne wirft, statt
ich
in die Verpackung.
Ich trenne keinen Müll. Ja, also ich trenne Papier und Bio, aber bei mir gibt es nichts, was in dieser gelben Tonne landet. Das ist wirklich immer noch, ich sage es ganz deutlich, eine Verarschung der Bevölkerung. Mir ist es viel lieber, sie schmeißen es in die schwarze Tonne, dann gelangt es nicht ins Meer. Und noch viel wichtiger natürlich, keine Plastiktüten benutzen.
Ja, das wollte ich gerade sagen, weil das Beispiel mit dem Krankenhaus erzählst, natürlich. Erstens mal, wir können wahrscheinlich total nicht auf Plastik verzichten in unserem täglichen Leben, weil es einfach viel zu viele Bereiche gibt, wo das eingesetzt werden muss, Fragezeichen. Aber es gibt sicher Bereiche, wo man einfach, ja, ich weiß nicht, verantwortungsvoller oder wie auch immer mit der Sache umgehen kann.
Umweltbewusster. So ja. Wie wir es mal gemacht haben. Ja, das Umweltbewusstsein sinkt leider, auch was die Plastikfrage betrifft, immens.
Das ist eine andere Frage, die ich eigentlich gar nicht auf dem Zettel hatte, aber es mir jetzt gerade einfällt. Du bist ja auch, ich glaube, Aufsichtsratsvorsitzende bei der FES, mhm. Kraft deines Amtes, oder warst du das vorher schon?
Nein, das ist eine Umweltdezernentin Kraft ihres Amtes.
Okay. Ich frage mich schon seit langem, wir wohnen im Gallus, wir haben keine Biomülltonne.
Dann habt ihr gesagt, ihr wollt keine.
Dann ich hat die nicht, Hausgemeinschaft das hat gesagt, wahrscheinlich meine Vermieter gesagt.
Weil normalerweise, es gibt keinen rigiden Anschluss- und Benutzungszwang, weil das macht keinen Sinn.
Okay.
Aber in der Regel hat jedes Haus eine Biotonne. Wahrscheinlich habt ihr gesagt, ihr kompostiert.
Nee, auch nicht.
Ich frage jetzt nicht weiter nach.
Ja, genau. Ich meine, ich bin ja eine Zeit Anfang hier dort in dem Haus als Mieter.
Also liebe FES, fragt mal, wo der Otto wohnt, dann werden wir das mal rausfinden.
Okay, alles klar. Ingrid, ich meine, nach dem Motto aus den Augen, aus dem Sinn, ist eben nicht einfach verschwunden. Was passiert denn im Hinblick auf die Meere?
Ja, mit also dem Müll? Bevor wir, also ich wollte eben doch zu verantwortungsvoll was sagen. Und zwar, natürlich kann man Plastik nicht ganz aus dem Alltag streichen. Es ist wichtig und wir brauchen es halt. Wichtig ist ja die richtige Entsorgung. Es darf einfach nicht in die Umwelt gelangen. Es muss vernünftig entsorgt werden. Das ist eigentlich das Thema. Und verantwortungsbewusst insofern, also zum Beispiel, in einer Stunde werden 320.000 Coffee-to-go-Becher gekauft und nach einer Viertelstunde wieder weggeworfen. Also das ist so eine Sache, da fragt man sich, muss das sein? Da gibt es doch genügend andere Möglichkeiten, seinen Kaffee zu trinken. Und sei es, man verzichtet darauf und setzt sich mal 10 Minuten hin. Aber wenn es jetzt so in ist, dass man immer mit einem Coffee-to-go-Becher durch die Straßen rennt, kann man ja auch seinen eigenen nehmen. Also da ist vielleicht auch die Industrie mal gefragt zu überlegen, was kann sie an Naturprodukten herstellen, dass man solche Becher, es gibt ja schon solche Sachen, die sind nur noch etwas teurer, aber das ist doch eben ganz angenehm, dass man dann seinen eigenen Becher immer mitnimmt.
Also Ingrid, da haben wir als Frankfurter schon reagiert. Wir werden 2 Formate rausbringen, auch innerhalb dieser Kampagne Clean FFM. Das eine wird ein Naturprodukt sein und das andere Pappe. Und also so, dass man es wirklich mitbringen kann. Das ist ein schöner Becher ist und den man auch ganz gerne wiederverwendet. Das ist nämlich aus Bambus, das eine, und der andere ist aus Pappe.
Ah, super.
In der Hoffnung, dass die Leute darauf reagieren und uns dann diese schönen Becher aus der Hand reißen.
Ja, ich denke, wenn der gut aufgemacht ist und einfach cool ist.
Naja, cool soll er nicht sein beim heißen Getränk. Hallo.
Ja, also genau.
Ja, jetzt nochmal meine Frage von vorher. Was passiert denn mit dem Müll, wenn der jetzt, was ich jetzt vorher sagte, ich hatte es jetzt dieser Tage gesehen am Main unten, da waren 3-4 Leute unterwegs und leere Flasche, Plastikflasche, Wasser, was auch immer, wupp in Main. Was passiert mit dieser Flasche? Wo endet die?
Ja, also die Flasche schippert erstmal mit dem Strudel mit und wird dann, also es kann natürlich sein, dass sie in der Nordsee landet und durch Wellgang ans Ufer gespült wird. Ich habe da übrigens neulich so ein Stückchen Dolly-Rope gefunden. Das sind diese Scheuerschutzmatten von den Schleppnetzen. Ist dann auch rausgeworfen. Genau diese Dolly-Ropes, also diese Scheuerschutzmatten und diese Fäden davon, diese Plastikfäden, die nehmen sich immer die Vögel, vor allen Dingen vor Helgoland, und bauen damit ihre Nester, das nur nochmal dazu. Also dann sind die da in den Nestern. Ja, aber diese Flasche zum Beispiel, also die wird dann schippert dann in die Nordsee und wird durch UV-Strahlung oder Abrieb irgendwie durch Wellen oder Küstenschlag oder Wellenschlag oder wird die dann durch ultraviolette Strahlen, wird die dann irgendwann mal immer kleiner und sinkt dann, wenn sie wirklich so lange im Meer bleibt und nicht von einem Wal gefressen wird, irgendwann auf den Boden.
Im Sediment.
Und wird dann ja zu einem mikroskopisch kleinen Teilchen. Aber das dauert 450 Jahre. Also bis dahin sind natürlich
viele Gefahren. Aber das gilt nur für eine Tüte zum Beispiel oder andere Sachen,
also
dauern ja teilweise länger, oder?
Ja, Angelschnüre zum Beispiel dauern 600 Jahre. Und Einmalwindeln dauern auch schon 400 Jahre. Okay. Also so eine Einmalwindel für Babys dauert schon 400 Jahre, bis sie eben zersetzt ist. Und dann ist ja immer noch die Frage, was passiert dann? Dann ist sie ja in den Algen, wie du schon sagst, sie ist dann im Sediment. Das heißt also, sie ist nicht weg. Es ist Plastik einmal in der Atmosphäre, einmal in der Welt, verschwindet nie wieder, weil es aufgenommen wird, entweder bei den Algen, wird aufgenommen von kleinen Fischen, die werden von größeren Fischen gefressen, dann haben wir es auf dem Teller, es verschwindet nie. Und das muss man sich vielleicht einfach mal klar machen. Alles, was wir ins Meer geworfen haben oder an die Küsten oder einfach da haben liegen lassen, es wird nie wieder verschwinden und es macht krank. Das ist bei Fischen nachgewiesen worden, dass der Hormonhaushalt durcheinander gerät.
Ingrid, wir haben jetzt ja über verschiedene Müllfraktionen gesprochen. Das sagt man, bezeichnet man das, glaube ich, im Fachjargon. Greenpeace hat ja jetzt letztes Jahr eine Kampagne gestartet. Da geht es um Mikroplastik. Worum geht es da genau im Detail?
Ja, also die Unternehmen, was weiß ich, ob jetzt Beiersdorf, L'Oreal, Procter & Gamble, Henkel, DM, Rossmann, John & Johnson, alle sagen ja eigentlich, dass sie Mikroplastik nicht in ihren Kosmetika haben. Das Problem ist aber, dass sie sehr stark unterscheiden. Und zwar zum Beispiel Gel Mikroplastikgel ist immer noch in den Produkten drin. Was nicht mehr drin ist, sind diese kleinen Perlchen, die man also auch sehen kann und nachweisen kann. Aber Gele und alle anderen mikroskopisch kleinen Kunststoffe sind weiterhin drin. Und die werden auch ausgeklammert. Also es ist nicht so, dass man sagt, es wird generell darauf verzichtet, sondern es wird einfach nur darauf verzichtet, diese in den Peelings die Plastikperlen drin zu haben. Und deswegen haben wir jetzt auch mal Nivea angeprangert. Wir haben eine große Kampagne gemacht eben und haben dann auch Produkte an Nivea geschickt. Und da warten wir jetzt auf die Reaktion, weil es einfach nicht sein kann, dass Nivea so stark darauf aus ist zu sagen, eben das ist die reine, wir haben also die reinen Cremes und bei uns ist nichts drin. Wenn man manchmal da die Inhalte liest, dann wird einem ganz anders. Wir haben auch so eine Co-Check-App. Die kann man sich runterladen. Die haben wir auch den Verbrauchern schon nahegebracht. Und da wundert man sich, was wirklich noch an Plastikteilchen dann eben in den einzelnen Kosmetika vorhanden ist.
Wir haben das vorher schon mal andeutet. Rosemarie, da kannst du vielleicht auch mal als Biologin was dazu sagen. Wie wirkt sich denn das auch? Irgendwie schlägt das ja auf uns zurück, Ingrid. Du hattest es vorher schon mal andeutet. Über welche Wege funktioniert denn das?
Also eines meiner ersten Lieblingsthemen als noch Biologiestudentin war eben genau, woher kommt eigentlich dieser Plastikmüll? Ja, was ist Verpackung eigentlich und wo landet das? Also ich beschäftige mich wirklich schon sehr, sehr lange damit und seit es die Nanotechnologie gibt, also überhaupt das Wort Nanotechnologie, wissen wir natürlich auch sehr, sehr viel mehr darüber. Wir wissen aber genauso gut auch, dass sich diese Nanopartikel ganz schlecht überhaupt mikroskopisch nachweisen lassen. Du brauchst ein Elektronenmikroskop eigentlich, um das nachzuweisen. Und die Tatsache, dass es vorhanden ist und wir eigentlich täglich es über unsere Nahrung aufnehmen, ist eben dieses erschreckende Moment. Wir können überhaupt gar nicht sagen, dass oder irgendeine Industrie kann behaupten, dass diese Nanopartikel, also Plastikteilchen, nicht vorkommen. Das ist genau das Problem, dass sie eigentlich jetzt in unserem Kreislauf ist und wir sie auch nicht mehr loswerden. Ja. Das ist eine echte Bedrohung, denn jetzt kommt man zu dem Punkt zurück, was ich vorhin gesagt habe. Stell euch doch mal vor, du gehst ins Krankenhaus und kriegst eine Infusion und du denkst, okay, ist alles klar, ist alles total geprüft. Die Hygienevorschriften sind ja gerade in Deutschland relativ hoch. Aber Antworten auf diese Frage, wo diese Nanopartikel in der Kosmetika, aber auch in der Ernährung landen, da schreckt jeder vor zurück, weil er eben keine Antwort darauf weiß.
Ja, und das ist bei den gesetzlichen Regeln noch ausgenommen. Also das hat die Industrie eindeutig gesagt, die Perlen nehmen wir raus, also aber über alles andere reden wir gar nicht.
Was heißt Perlen?
Also diese kleinen, mikroskopisch kleinen Perlen, die in den Peelings drin sind, um die Haut eben so abzuschuppern. Das haben sie rausgenommen und das eben ersetzt durch Tonerde oder so man kann Naturprodukte dafür einsetzen, aber das haben sie gemacht und ansonsten reden sie nicht. Das andere ist gar nicht Verhandlungsbasis überhaupt.
Ich habe da dieser Tage jetzt gar nicht hingefallen, putzig, ich habe als das Bild im ersten Blick habe ich gedacht, niedlich. Aber wenn man es dann genauer anguckt und überlegt, also das war eine Krabbe am Strand von Henderson, an der Insel Henderson im Südostpazifik, die in, was ist das eurer Meinung nach? Also ich meine, ich würde euch das gerne im Radio zeigen, das geht jetzt schwerlich. Die Krabbe hat sich da in einem Behältnis, ist das ein Eimer, eine Mütze, was ist das?
Das ist ein Eimer, so ein Plastikeimer.
Ne? Ja. Also drin verfangen, die wird ihr Dasein jetzt in diesem Plastikeimer fristen, bis sie dann in
verendet ist.
Ja, genau.
Ja. Erschreckend.
Ja. Ja. Und Greenpeace hat gleichzeitig, das ist eigentlich nur, als ich das gesehen habe, wenn ich richtig zusammenzuckt. Das ist eine Installation an der Insel, ein Wal dargestellt und mit offenem Mund und da sieht man, was da so alles rausquillt.
Ja, und der ganze Körper ist abgerissen. Ne?
Ja. Ja, erstens das und dann halt darauf hinweisen, was du Ingrid vorher sagte, die Wale so aufnehmen. Also das sind ja dann diese Mikropartikel, das harmlos. Da gibt es ganze Stühle, da hat es Kanister. Weil auch diese Vorstellung, wenn diese ganzen Ozeanschiffe, Transporte unterwegs sind, die verlieren oft Container mit allem möglichen Zeug.
Ja, es ging doch mit den Enten, genau, es ging doch durch die Medien dann auch, dass die Enten überall wiedergefunden wurden. Genau. Und da hat man gesehen, wie lange die auch schwimmen.
Ja. Könntest du das, Ingrid, noch mal kurz sagen, wie das funktioniert bei den Meeresbewohnern, vor allem bei den Fischen, wie dieser Plastik, wie die da dazu kommen?
Ja gut, die nehmen das einfach auf. Und zum Beispiel bei Quallen, deswegen muss ich gerade daran denken, Schildkröten haben ja als Lieblingsspeise Quallen. Und Quallen ähneln sehr diesen dünnen Plastiktüten, die wir für Tomaten und so weiter immer benutzen. Und deswegen sind Schildkröten da sehr, sehr gefährdet, weil sie diese dünnen Plastiktüten aufnehmen und dann teilweise haben sie die im Maul erstickend dran oder wenn sie Teile davon fressen, dann haben sie einfach irgendwie ihren Magen gefüllt und verhungern dann an lebendigem Leibe. Und so ist es eben auch mit den Fischen. Die fressen diese Mikroorganismen oder auch wenn es größere Fische sind, fressen die ja auch Teile, also Teile von Seilen oder ja, was man einfach so im Meer dann in der Größe findet und sie verenden dann alle. Das heißt also, wenn man sich überlegt, dass jeder zweite Atemzug, den wir tun, aus dem Meer kommt und dass wir auf das Meer, wir als Menschen, dass wir auf das Meer angewiesen sind, dann muss man sich schon wundern, wie wir damit umgehen. Wir nehmen nur immer, Greenpeace sagt ja auch from the cradle to the cradle, dass dieser Gedanke mal hochkommt, dass man einfach überlegt, wie kann ich Dinge, die ich benutze, in ihren ursprünglichen Zustand wieder zurückversetzen, dass sie der Natur wieder zugeführt werden.
Das ist aber bei den Plastiktüten, Entschuldigung, ja, ein ziemliches das Problem, ne?
Ja, genau.
Also das Uber schätzt ja, dass in Deutschland 5,3...
Umweltbundesamt,
ja, Entschuldigung.
Okay, kein Problem.
Circa 5,3, haltet euch fest, Milliarden Plastiktüten sozusagen konsumiert werden. 5,3 Milliarden nur in Deutschland.
Nur in Deutschland.
Und dann sind Drittweltländer hingegangen wie Uganda und Ruanda und Bangladesch und haben den Import von Plastiktüten verboten. Also die Drittweltländer machen es uns vor, was wir dringend tun müssen. Wir müssen echt diese Plastiktütenflut, das muss man echt unterbinden.
Ja, da wollte ich dann im späteren, also zum Ende hin nochmal drauf zurückkommen. Es gibt ja auch nicht nur ein Dritte Weltländer oder Entwicklungsländer, wie man es jetzt immer bezeichnen mag. Irland hat ja das auch vorgemacht, die haben es ja verboten und da ist ja ziemlich zurückgegangen, der Gebrauch.
Also ich habe ja eingangs gesagt, dass mich die Frage nach Verpackungsmüll und nach dem grünen Punkt so lange umtreibt, wie ich studiert habe und das war in den 80er Jahren. Ja, ich habe also 84, 85 mein Diplom geschrieben über das Waldsterben. Also auch schon eine Thematik, über die heute kaum mehr jemand redet, Gott sei Dank. Das heißt ja, dass wir eine Menge erreicht haben. Ob wir genauso viel auch erreichen können bei dem Bewusstsein, dass Verpackungsmüll und eben Plastikmüll eine echte Bedrohung und eine echte Gefährdung für uns alle ist, das wäre spannend, denn wir haben es ja gesagt, also Fluch und Segen von Plastik. Wir wissen, dass es uns ja täglich und rund um die Uhr begleitet, egal was wir machen. Es geht beim Zähneputzen los und endet damit, dass wir uns dann Nivea-Cremes oder andere Cremes ins Gesicht packen, die Frauen vor allem. Und ja, das heißt, die Schwierigkeit ist eminent und für mich als Umweltdezernentin bedeutet es also, dieses Thema am Laufen zu halten, am Kochen zu halten und nicht zu sagen, nee, komm, lass mich mit dem Thema in Ruhe, sondern es muss uns einfach ganz nachhaltig beschäftigen. Wir haben ja eine Veranstaltung gemacht, wo dann auch die so Ketten wie die Firmen, die auf der Zeile sind, die gesagt haben, okay, also sie nehmen jetzt 20 Cent für eine Plastiktüte. Mhm. Das schreckt ja auch schon mal ab. Aber ich weiß nicht, ob das reicht, zumal, wie du gesagt hast, Ingrid, wie weit die Situation in unseren Meeren ja schon ist. Aber ich habe halt auch gelernt als Politikerin, aber auch als Biologin, dass also diese Apokalypsenzeichen die Leute nicht wirklich von ihren Sofas runterholt. Man muss sich da viel intelligentere und auch in Anführungszeichen fröhlichere Dinge überlegen, Ingrid, und dann können wir beide ja mal die Köpfe zusammenstecken. Vielleicht fällt uns was total Gutes dazu ein. Das fände ich prima.
Ja, können wir gerne machen. Und also jetzt an die Hörer gerichtet, ihr werdet uns also demnächst auf der Zeil oder auf der Bergerstraße oder in Bockenheim irgendwo mal zusammen sehen, wenn euch das interessiert. Und dann werden wir ganz tolle Gespräche führen.
Ja, wir haben vorher im Vorgespräch, Rosemarie, schon drüber geredet. Ich meine, ja, Appelle an die Vernunft, an die Einsicht, ans Umweltbewusstsein, wie auch immer, scheinen ja wirklich nicht zu fruchten. Ich meine, es gibt ja genügend Beispiele aus der Autoindustrie, Lebensmittelindustrie. Freiwillige Selbstverpflichtungen funktionieren eben doch nicht. Wäre es denn, ja, ein Pfand zu erheben oder Verbot von Verpackungen? Irland hat es vorgemacht. Du kannst ja die Zahl nochmal nennen mit den Plastiktüten, die du gerade so im Zwischengespräch erzählt hast. Scheinbar funktioniert es nicht anders. nachhaltig?
Also ich glaube, da wo es weh tut, das ist tatsächlich der Fall, ist der Geldbeutel. Immer wieder. Ja, bei allen Diskussionen ist es so, dass es an den Geldbeutel gehen muss. Also es ist nun mal unsere Erfahrung. Ob das jetzt bedeutet, dass Frankfurt dann ein bestimmtes Pfand selber alleine einführt und alle anderen Städte sind außen vor, kann ich mir ehrlich gesagt nicht so richtig vorstellen.
Ja, werden das, also rein von der Aufgabenteilung, Föderalismus etc., wäre das möglich?
Also mit der jetzigen Bundesregierung ist in dieser Richtung überhaupt gar nichts möglich, weil da ist die Lobby ja sehr, sehr stark. Also
nee, meine Zahl nach den bestehenden Gesetzen, Regelungen. Ja, man kann nicht, könnte eine Stadt wie Frankfurt sagen, wir verbieten jetzt,
nein,
was weiß ich.
Nein, das können wir nicht. Das ist ja genau der Punkt. Also ich würde als Kommunalpolitikerin, und das ist spannend, als Kommunalpolitikerin zu arbeiten, weil du halt direkt an der Bürgerin, an dem Bürger bist, ja. Und solche Aufklärungskampagnen helfen schon viel. Ich will da auch nicht von ablassen. Aber ich glaube nicht, dass es die Verbotslösung, die hatten wir ja auch, ne? Kippe wegschmeißen etc. Oder jetzt zu sagen, wir verbieten hier in Frankfurt die Plastiktüte. Wenn wir zum PNC, zum C&A, zu Kaufhof, Hertie, was weiß ich was gehen und in Frankfurt wird es verboten und dann gehe ich halt nach Offenbach. Also das nutzt nichts. Wir müssen da wirklich ganz oben ran. Es muss wirklich
also
über das
Bewusstsein
laufen. Also
ganz oben heißt auf höchster
Natürlich,
Politikebene,
ja,
Bund.
Das ist eine Aufgabe unserer Bundesumweltministerin.
Also ich meine, man sieht, das beste Beispiel ist diese Geschichte mit dem Flaschenpfand. Mehrweg, Einweg, wie auch immer, seit diese, das hat sich auch total verändert, verschoben, oder?
Ja,
war
natürlich.
Schon besser.
Also die gerade in dem Plastikbereich, die gab es ja am Anfang gar nicht mit Pfand und jetzt gibt es die mit Pfand. Das, denke ich, ist auch sinnvoll, dass die PET-Flaschen recycelt werden, was man ja kann. Das war ja auch eine Riesendebatte, da haben sie auch alle gesagt, die Grünen haben sie nicht alle, jetzt wollen sie auch noch die Plastikflaschen befanden, aber es geht nur über den Geldbeutel, im Positiven wie im Negativen.
Ja, aber der Weg von, also der Anteil von Mehrwegflaschen ist doch auch ziemlich dramatisch zurückgegangen.
Vom Glas meinst du, ne?
Also, nee, überhaupt Mehrweg. Also auch, ich meine, es gibt ja die PET-Flaschen als Mehrweg und es gibt ja als Einweg.
Ja, aber das ist doch schon mal ein Punkt. Ja, da kann die Bundesregierung, das hat sie ja zum Teil gemacht, den Hebel ansetzen und sagen, dass alle Behältnisse, die irgendeine Flüssigkeit haben und auch andere, befandet werden. Warum nicht? Dann hätten wir auf jeden Fall weniger, was gerade mal, so wie du es beschrieben hast, die Flasche liegt, hoppla, die hopp, ja, also Exenhopp, kein Pfand, landet die Plastikflasche im Main.
Ja, da gab es ja den Unterschied zwischen Tetrapack und allem drum und dran, die ein oder alkoholische Getränke wurden und. Also dieser Flickenteppich ist ja wahrscheinlich auch nicht sehr hilfreich, oder?
Ja, aber er ist schon überschaubar. Also wir machen uns ja da immer ein Bild, so schwierig ist das nicht.
Wie ist denn, fällt mir nur gerade ein, so dieses Anprangern, also dass man zum Beispiel wie in den 70er Jahren die Pelzindustrie, dass man plötzlich sagt eben, ich kaufe keinen Pelzmantel. Dass dann plötzlich die Leute davon abgekommen sind und einfach aus dem Grunde dann das nicht gut fanden, mit einem Pelzmantel rumzugehen. Die wurden ja in der U-Bahn sogar belästigt, wenn sie einen Pelzmantel hatten. Deswegen gab es ja die Button sogar, das ist kein echter Pelz oder so. Und wenn man sowas dann mit Plastiktüten zum Beispiel macht, Igitt, der nimmt eine Plastiktüte. Also über diese Art, nicht immer so Verbote, sondern das kommt dann auch von innen, das kommt aus den Menschen dann selbst raus, ne? Dass man vielleicht so eine Art mal
das
überlegt.
Das finde ich eine richtig gute Idee. Ja? Also mir geht es so, wenn ich mit einer Plastiktüte rumlaufe, schäme ich mich. Ich gehe niemals auf die Idee, ja, ich mache das nicht. Aber ihr wisst ja, diese...
Also bei manchen habe ich den Eindruck, die tragen die Tüten noch mit Stolz vor sich.
Aber das ist total gut, ja, dass man einfach klar sichtbar macht, ja. Wenn du so eine Plastiktüte kaufst, ja, dass dann vielleicht auch so ein vor sich hin vegetierender Wal drauf abgebildet wird. Ja. Vielleicht hilft das was.
Ja.
Können wir
ja
mal zusammen überlegen.
Ja. Oh ja, gerne.
Gut.
Ja, Ingrid, nachdem jetzt die Rosemarie von der Politik, von der Stadt aus ein bisschen erzählt hat, was sie machen kann, wollen, wie auch immer, wo die Grenzen sind, wie sieht das bei Greenpeace aus?
Ja,
was haben wir für Möglichkeiten? Welche Forderungen erhebt Greenpeace?
Ja, Appelle? Genau. Wir sagen ja auch, also jeder kann was tun. Das fängt schon damit an, dass man zum einen Plastik vermeidet oder vermindert oder mehrfach nutzt oder dann ja eben nochmals verwendet. Und Greenpeace hat so kleine Kärtchen aufgestellt, die kann man auch überall bekommen im Internet. Und da steht eben zum einen drauf, Verantwortung tragen, womit? Also indem man Korb oder Stoffbeutel zum Einkaufen nimmt. Dann eine Flasche in der Tasche. Also wenn man morgens weggeht, dass man nicht unbedingt am nächsten Kiosk sich schon die Plastikflasche holt, sondern dass man seine eigene Flasche einfach dabei hat. Dann Plastik abschminken. Also es gibt Kosmetika, die Inhaltsstoffe haben, die eben ohne Mikroplastik sind. Und das könnte man eben, wie gesagt, über diese Kocheck-App bestens abfragen. Das ist ganz einfach. Man hält einfach sein Handy an diese, an den Barcode.
Buchstabier doch mal das Wort Kocheck, ne? Dass jemand das mit K-O-J-A-K.
Also nicht der Glatzkopf, sondern also Code wie C-O-D-E. CHECK.
Okay.
Das kann man sich runterladen. Und als ich letzte Woche in der Schule war, waren die Schüler natürlich da ganz besonders heiß drauf, sich das alles runterzuladen. Und dann haben wir an verschiedenen, ich hatte dann gesagt, ihr guckt doch mal, was Mutti und Papa für Plastikartikel im Bad haben und bringt mal jeder eine Flasche mit. Und dann haben sie alle was mitgebracht. Und dann haben wir da analysiert, was da alles drin ist. Also das war recht interessant. Denn dann Greenpeace hat auch so eine Liste, beziehungsweise eine kleine Scheckkarte, so groß ist die ungefähr, kann man sich ins Portemonnaie stecken. Und da sind sehr viele Kunststoffe schon mal drauf, dass man weiß, oh je, also wenn das da drauf ist, wenn irgendwas mit Poly anfängt, also dann ist schon mal besser drauf zu verzichten.
Letztes Wort an euch. Schlussrunde, ihr dürft jetzt appellieren, fordern, was auch immer. Rosemarie, was ist dein Appell an die Leute im Radio?
Du hast mich nicht vorgewarnt.
Ja, was
merken ist, dass das Umweltbewusstsein leider in den letzten Jahren sehr zu wünschen übrig lässt, und ich würde mich sehr freuen, wenn das Umweltbewusstsein in Frankfurt, in Deutschland, auf der Welt wirklich wieder zunehmen würde.
Ingrid, ja, von Greenpeace-Seite oder von deiner persönlichen Seite darf ja auch mal rein, oder?
Also da kann ich mich nur anschließen, und ich hoffe total, dass die Barbara Hendricks unsere ganzen Unterschriften, die wir kistenweise an sie geschickt haben, dass sie dem wirklich etwas mehr Bedeutung beimisst und mal überlegt, wie kriege ich das hin mit einem Verbot gegen Mikroplastik.
Rosemar, jetzt muss ich doch noch mal als Politikerin ansprechen, weil ihr schon ein paar Mal den Namen von der Frau Hendricks, Umweltministerin, erwähnt habt. Täuscht mich der Eindruck? Ich habe manchmal das Gefühl, die würde gern mehr machen, als sie kann. Wie schätzt du das an? Ja, ihr seid ja Konkurrenten.
Doch, den Eindruck habe ich tatsächlich auch. Aber ich weiß ja, wie das in so einem männerdominierten Laden laufen kann. Und mit dem ehemaligen, wie hieß er denn noch? Der jetzt Außenminister ist,
Gabriel,
danke. Ich vergesse immer die Namen von Leuten, die ich nicht leiden kann. Und Gabriel kann ich echt nicht leiden, weil er protegiert ja immer noch Kohleindustrie. Ja? Also ich meine, die haben aber gesehen, die haben ja gedacht, wegen NRW würden sie deswegen die Wahlen gewinnen, Pusteblume, SPD. Mhm. Also Frau Hendricks, mach dich in die Puschen und wehr dich gegen die Jungs.
Aber du meinst schon, dass sie gern mehr machen würde?
Natürlich würde sie gern mehr machen, die wird ja ausgebremst.
Okay. Ja, den Eindruck habe ich auch. Gut, ich habe jetzt noch, zunächst mal vielen Dank, Rosemarie, Inge, dass ihr im Studio wart. Und ich hoffe für euch am Radio, dass es informativ und spannend war, wie für mich auch als Moderator. Ich lerne auch immer wieder was dazu, was Neues bei den Sendungen. Ich habe jetzt noch 2-3 Termine. Morgen gibt's im Zoo den Tag der Artenvielfalt von 10 bis 18 Uhr, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Wir werden da auf jeden Fall mit einem Infostand vertreten sein. Aber unabhängig jetzt von unserem Infostand ist das Thema sicher auch unter diesem Gesichtspunkt oder auch generell, wenn man etwas von der Welt haben möchte, von der belebten Umwelt, ein spannender Tag. Also wie gesagt, im Zoo morgen 10 bis 18 Uhr. Dann gibt es am 25.06. eine Menschenkette zwischen Belgien, Luxemburg und Deutschland, von Lüttich über Maastricht nach Aachen. Es geht um die Atomkraftwerke in Belgien, Diorsch und Doel. Da wird es auch Busse geben, organisierte Fahrten von hier, von Frankfurt, wenn ihr Interesse habt, da hinzufahren. Ihr findet die Termine auch alle auf unserer Internetseite www.greenpeace-frankfurt.de. Könnt da teilweise Sachen nachlesen, ihr könnt die Sendung nachhören, wenn ihr ein bisschen später
vielleicht kann man noch kurz zu dem Kernkraftwerk Tihange was sagen, und zwar, dass da 2000 Risse drin sind und dass da unbedingt abgeschaltet werden muss.
Ja, das ist eine Forderung, die es schon länger gibt, aber genau und darum geht es bei dieser Menschenkette, die da aufgebaut werden soll. Und dann habe ich noch den letzten Termin und Hinweis auf unseren Schnupperabend, wie immer, wenn ihr Interesse habt, was mal zu hören, zu sehen, wer wir sind, was wir tun, was wir treiben, wie und wann wir es treiben. Immer normalerweise am ersten Montag eines Monats, 18 bis 19 Uhr, im Baumweg 10, durch den Hof, im Hinterhaus, die Treppe hoch. Es werden immer schwer, diese vielen Hs da hintereinander zu sagen.